Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Der Hitzesommer 2018 war legendär. Wärmerekorde, trockene Flussbetten, ausgefallene Ernten. Alle Anzeichen deuten in Richtung Klimawandel. Und was für manche bisher nur graue Theorie war, wurde plötzlich zu einer realen Bedrohung. Allerdings, was wir morgens beim Blick aus dem Fenster sehen, ist nicht Klima, sondern Wetter. Und das kann wechselhaft sein. In der heutigen Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema spreche ich mit dem Kreisbauerngeschäftsführer Achim Hübner darüber, auf welche Wetterverhältnisse die Landwirte sich einstellen müssen, welche Schutzmaßnahmen es gibt und was neben Trockenheit den Landwirten sonst noch Probleme bereiten kann. Durch die Sendung führt sie Roman Kupisch und ich bin auch redaktionell verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung. Herr Hübner, wie ist denn das Wetter aktuell aus Sicht des Bauernverbandes zu bewerten?
Wetter ist ja in der Landwirtschaft für die Landwirte immer ein wichtiges Thema. Das war schon immer so und wird mit dem eingehenden Klimawandel immer ein noch deutlicher, für uns auch spürbareres Thema. In den beiden vorletzten Jahren und auch in diesen sieht es im Moment so aus, als ob wir sehr trockene Jahre haben. Im Jahr 2017 war das Gegenteil der Fall, da hat es uns die gesamte Ernte verregnet. Das war insgesamt viel zu nass. Also die Schwankungen sind in beiden Richtungen deutlich spürbar. Wenn dieses Jahr auch wieder so trocken wird, dann haben wir drei trockene Jahre in Folge mit sehr, sehr weitreichenden Folgen für die einzelnen Betriebe. Wetter findet natürlich an der Stelle, dass ja nicht ein direkt spürbarer Klimawandel, sondern erstmal von heute auf morgen immer nur Wetter. Und das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Nicht nur innerhalb von Deutschland insgesamt, sondern auch hier innerhalb von einem recht überschaubaren Landkreis Göttingen und auch innerhalb von Ortschaften regnet es manchmal nördlich von der Ortschaft viel, viel weniger. Das ist also sehr, sehr kleinräumig. Und das, glaube ich, war auch in den letzten Jahren ein klarer Effekt, dass wir hier in Südniedersachsen immer noch Regen hatten, obwohl es sehr, sehr trockene Jahre waren und wir glücklicherweise keine ganz großen Katastrophenernten hatten. Das ist, je weiter man nach Norden und nach Osten in der Republik gekommen ist, deutlich schlimmer gewesen.
Sie sprachen gerade von der Kleinräumigkeit von Wetterereignissen. Inwiefern kann denn jetzt der Regen in einem Gebiet den Boden in einem anderen Gebiet beeinflussen? Oder bleibt das Wasser, das runterkommt, immer nur genau an dem Ort, an dem es auch geregnet hat?
Das Wasser bleibt dort, wo es runterkommt und da auch sehr unterschiedlich lange. Also erstmal fällt der Regen irgendwie vom Himmel, kommt auf den Boden an. Dann gibt es für das Wasser zwei Möglichkeiten. Das Wasser versickert im Boden oder läuft oberflächlich ab. Wenn es oberflächlich abgelaufen ist, ist es für uns als Landwirte nicht mehr pflanzenverfügbar und erstmal weg. Das meiste Wasser versickert aber üblicherweise im Boden, wird dann dort vom Boden gespeichert oder läuft dann eben irgendwann im Grundwasser auf. Und das im Boden speichern ist sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Das sind quasi dann die guten und die schlechten Böden. Wir sprechen da von nutzbaren Feldkapazitäten, also wie viel Wasser kann ein Boden speichern und noch Pflanzen verfügbar irgendwann auch wieder abgeben. Das ist bei einem guten Lösslehm hier im Leinetal beispielsweise, können das 350, 400 Liter Speichervolumen im Boden sein. Wenn wir hier nur im Göttingen in schlechtere Bodenbereiche reinschauen, zum Beispiel auf der Dransfelder Hochebene, wenig Mutterbodenauflage, wir sind schnell auf dem Gestein, dann ist das nur ein Bruchteil davon. Da lebt man an den Höhenlagen quasi ohnehin, wassertechnisch gesprochen, von der Hand in den Mund, weil der Boden nichts abspeichern kann. Es ist hier im Leinetal in den guten Böden deutlich besser. Wenn es da mal viel regnet, hat man da auch länger was von den Feuchtigkeiten im Boden und die Pflanzen können dadurch länger, besser und kräftiger wachsen und das sieht man am Ende an Erträgen.
Wie waren denn die Niederschläge im Winter diesen Jahres? Wir hatten ja 2018 ein sehr trockenes Jahr und 2019 eigentlich auch. Die Böden sind bis auf 2 Meter runtergetrocknet. Laut Prognosen bräuchte es 2 regenreiche Jahre, um das wieder aufzufüllen. Und die hatten wir ja jetzt nicht gehabt. Aber war denn der Winter 2019, 2020 so, dass Sie sagen, wenn jetzt das Wetter einigermaßen erträglich bleibt, dann kommen wir hin über den Sommer?
Im Moment ist das Wetter noch halbwegs erträglich, aber der Speicher ist, wie Sie es richtig geschildert haben, seit 3 Jahren im Grunde genommen leer oder in den letzten 2 Jahren, das ist jetzt das dritte, wo der Bodenspeicher leer ist und er ist auch noch lange noch nicht wieder aufgefüllt. Also das stimmt, wie Sie es gesagt haben, wir bräuchten deutlich mehr Niederschläge, aber in aller Ruhe, dass der Boden das Wasser auch aufnehmen kann um dieses Bodenreservoir wieder aufzufüllen.
Was sind denn andere Wetterklimaereignisse gewesen, die vielleicht noch zu schaffen machen könnten? Wie war denn die Frostverteilung in diesem Jahr? Gab es zu wenig Frost? Gab es vielleicht zu viel späten Frost in diesem Jahr?
Dieser Winter war relativ warm. Wir hatten wenig lange Frostperioden im Frühjahr, im Februar dann ein bisschen, sodass wir da auch Dünger ausbringen konnten auf den gefrorenen Böden, um die Befahrbarkeit sicherzustellen. Aber insgesamt war der Winter eher zu warm, also keine langen, dauerhaften Frostperioden. Und das ist für uns wichtig, weil das natürlich auch für die Frage von Schädlingen, gerade Insekten, wichtig ist, dass wir über Winter strengen Frost haben, dass dann nicht so viele starke Populationen über den Winter kommen. Das ist aber im Moment noch nicht zu sehen, dass daraus resultierend im Anbau bei den Pflanzen größere Probleme mit tierischen Schädlingen entstehen.
Und die Eisheiligen, also die späte Frostperiode im Jahr, die so Ende April noch mal für 2 Wochen einsetzt, die waren auch gut verkraftbar für die Landwirte?
Ja, das hat gepasst. Es gibt natürlich immer erkennbare Schäden, wenn noch Frost in frische, jung aufgelaufene Pflanzen reinkommt. Das sind hauptsächlich die Zuckerrüben und der Mais oder die Blühstreifen, die wir jetzt im Frühjahr gesät haben. Getreide ist da eigentlich immer eher weniger anfällig. Aber wir haben dieses Jahr bei Zuckerrüben gerade sehr gut sichtbar so quasi terrassenförmigen Auflaufen. Wir haben ja häufig auch auf einem Schlag mehrere Bodenqualitäten, die wir da im Boden finden. Und wir haben Bereiche, wo die Rüben wirklich 3-4 Wochen erst im Boden sind, bevor sie dann auflaufen. Da sind die ersten Rüben schon deutlich und gut sichtbar und die in den trockenen Stellen sind dann noch gar nicht aufgelaufen. Wenn die dann aber im Auflaufen Regen kriegen und Wasser finden, ist das keine große Katastrophe. Wichtig ist, dass der Bestand überhaupt da ist. Und die Pflanzen sind dann kaputt, wenn sie auflaufen, frisches Wasser oberflächennah brauchen, weil sie natürlich als junge Pflanze keine tiefgehenden Wurzeln haben, nicht ans Wasser rankommen. Wenn die dann vertrocknen, sind sie dauerhaft hin. Dann haben wir ein großes Problem. Das ist aber im Wesentlichen, glaube ich, dieses Jahr nicht so gewesen, weil zwar zu wenig, aber doch immer wieder ein bisschen Regen gegeben hat.
Können Sie denn jetzt noch einmal schildern, wie so ein Dürreeinfall für die Landwirte abläuft? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass 2018 ein sehr trockenes Jahr war. Die Böden waren runtergetrocknet, die Pflanzen hatten kein Wasser mehr. Aber können Sie noch mal schildern, was dann genau auf den Feldern passiert?
Eigentlich ist es ganz einfach. Man guckt morgens über Wochen, im schlimmsten Fall über mehrere Wochen aus dem Fenster, sieht, es gibt heute wieder keinen Regen und die Pflanzen vertrocknen dann einfach irgendwann. Und alles, was vertrocknet ist, kann am Ende des Tages natürlich auch keinen Ertrag mehr bringen. Wenn man das am Ende bewertet mit der abgeschlossenen Ernte, redet man im Grunde ja immer von Erträgen im Vergleich zum 5-jährigen Mittel. Die sind dann in guten Jahren etwas über dem 5-jährigen Mittel, in schlechten etwas drunter und in katastrophalen Dürrejahren dann manchmal vielleicht auch nur bei 50% der anvisierten Mengen, die wir da ernten wollen. Und dann spricht man am Ende von erheblichen Dürreschäden, die wir hier, also um es nochmal zu sagen, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, die 50-prozentigen Mindererträge haben wir hier in Südniedersachsen in aller Regel nicht gesehen, weil die Böden gut sind und manches abpuffern könnten. Aber im Norden haben wir von vielen Kollegen glaubhafte Berichte gesehen, wo 30% und 50% der Ernte fehlen. Das ist dann auch an keiner Stelle mehr aufzuholen. Wenn die Pflanze den Ertrag nicht bringt, ist er weg. Und all die Arbeiten, die man reingesteckt hat in die Kultur, die haben ja trotzdem Geld gekostet und haben stattgefunden. Das heißt, wir haben eine Bodenbearbeitung gemacht, wir haben gesät, wir haben die Pflanzen mit Dünger ernährt, wir haben sie versucht, über irgendwelche Maßnahmen, Pflanzenschutz oder mechanisch gesund zu halten und wir haben sie irgendwann geerntet. Und es fehlt dann quasi hinten im Finale die Ernte. Und wenn das über einen längeren Zeitraum und über größere Anteile der betrieblichen Fläche passiert, kommt man da schnell in wirtschaftliche Schieflage.
Gibt es denn in Deutschland bereits Böden, die so ausgetrocknet sind, dass da eine Verwüstung droht? Dass man da auch sagen kann, naja, auf lange Sicht kommt da auch nichts mehr nach?
Nein, können wir nicht sehen. Wir haben ja, je weiter wir nach Osten kommen oder im Regenschatten vom Harz, noch sehr gute Böden. Im Brandenburgischen sowieso schlechte Böden mit wenig Niederschlägen schon immer. Die Kulturen, die da angebaut werden, also Roggen beispielsweise, ist da ein bisschen trockenheitstoleranter. Und die Züchtung versucht auch mit trockenresistenten Pflanzen etwas entgegenzusteuern. Nehmen wir durchaus Bereiche, die sowieso schon immer unter Trockenstress gelitten haben, die das jetzt noch mehr trifft. Aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt gesamte Bereiche haben, die irgendwie brachfallen. Also das würde ich im Moment noch nicht so erkennen wollen. Hier in Südniedersachsen sowieso nicht.
Wie ist denn der Boden verteilt hier in Südniedersachsen? Also wie viel ist davon landwirtschaftlich genutzte Fläche und wie ist so dessen Beschaffenheit?
In der Dimension haben wir hier in Südniedersachsen ungefähr 35-40% landwirtschaftliche Nutzung von der gesamten Fläche, die da ist. Dann haben wir im Südniedersächsischen, wie jeder das sehen kann, noch erhebliche Anteile an Wald. Grundsätzlich für unser Verbandsgebiet hier, das ist der alte Landkreis Göttingen, haben wir 59.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Das sind 50.000 Hektar Ackerfläche und 9.000 Hektar Grünland. Und die nächste Frage, die sich stellt, wie gut oder wie schlecht ist der Boden? Da sehen wir eine sehr, sehr breite Schwankung. Wir messen das an den sogenannten Hektarwerten, die auch fürs Finanzamt genutzt werden, für die Qualität des Bodens. Die sind hier im Leinetal bei 2.400 D-Mark oder 1.200 Euro pro Hektar und schwanken bis 350 Euro pro Hektar in besonders schlechten Ortschaften. Das ist zum Beispiel Deiderode oder oben auf der Dransfelder Hochebene gibt es einige Ortschaften, die in der Größenordnung spielen. Also da sind erhebliche, selbst hier in so einem Landkreis Göttingen, noch erhebliche Unterschiede in der Qualität des Bodens zu verzeichnen.
Spielt denn auch die Menge des Waldes in einem Gebiet eine Rolle dafür, wie die Böden austrocknen? Oder sind es immer nur ganz lokale Ereignisse?
Das sind immer lokale Ereignisse. Und ob der Wald jetzt vom direkten Einfluss des Waldes im Waldschatten, wenn sich Wald und Acker direkt nebeneinander liegen, dann zieht natürlich der kräftige Baum, der ja erhebliches Wurzelwerk hat, ein Stück weit auch aus der landwirtschaftlichen Fläche die Feuchtigkeit raus, was in den Bereichen dann zu Ertragsschwankungen führt. Das ist aber nur in der direkten Nachbarschaft, wo das Wurzelwerk der Bäume dann noch in die landwirtschaftliche Fläche reinwirkt. Insgesamt ist es jetzt nicht so, dass das über größere Entfernungen funktionieren kann. Da zählt immer nur, ganz einfach gesagt, der Regen, der von oben direkt auf den Boden runterfällt. Und dann die Frage, wie viel Wasser kann der jeweilige Boden pflanzenverfügbar festhalten.
Jetzt nehmen wir mal an, es ist zu einer Dürre gekommen. Was wären denn dann Maßnahmen, die ergriffen werden könnten? Ein vielbesprochenes Instrument ist die sogenannte Dürreversicherung. Vor der schrecken jetzt aber viele Landwirte zurück, weil die einfach sehr teuer ist. Warum ist die denn so teuer und warum gibt es die meistens nur als Einzelversicherung und nicht als Kombiversicherung, so wie die meisten anderen Versicherungen gegen andere Wetterwidrigkeiten auch?
Erstmal ja, es gibt so eine Mehrgefahrenversicherung, wo unterschiedliche Wetterereignisse abgesichert werden können. Das ist grundsätzlich im Angebot. Klassischerweise schon immer im Einsatz die sogenannte Hagelversicherung, wo man einzelne Schläge oder Bereiche oder Kulturen im Betrieb frei wählbar absichern kann gegen Hagel. Und es gibt auch mehr Gefahrenversicherungen, die Trockenheit, Überschwemmungen und dergleichen absichern können. Bei Versicherungslösungen ist immer die Frage, wer nachher daran verdient. Und es ist immer eine sehr betriebsindividuelle Einschätzung des Risikos. Bin ich in der Lage, so einen Hagelschaden oder so ein Dürrejahr zu überstehen betrieblich oder bin ich es nicht? Das ist die einzelbetriebliche Version. Und die Risikofrage über alle gesehen ist im Idealfall ja so, dass nur übersichtliche Verwaltungskosten bei den Versicherern entstehen, aber das Risiko im Grunde genommen auf eine größere Gemeinschaft übertragen wird. Aus dem Amerikanischen kennt man das, da gibt es eine staatliche Förderung für solche Risikoabsicherungen über Wetter. Das ist aber, soweit ich das weiß, bei uns hier noch kein Thema, dass man sich ernsthaft politisch darüber austauscht, sowas abzusichern.
Also das heißt, jeder Landwirt entscheidet jedes Jahr aufs Neue, welche Versicherung nehme ich und welche spare ich mir lieber.
Genau. Und auch das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie risikobereit der ein oder andere ist. Der eine sagt, ich wirtschafte in einer Ecke, wo fortlaufend Hagel ein Thema ist und andere sagen, bei mir passiert das eigentlich nie. Und es ist immer eine individuelle Einschätzung. Es ist wie beim Auto, nimmt man eine Vollkasko- oder eine Teilkaskoversicherung dazu oder nicht. Vielleicht ist das ein vergleichbares Bild, was man sich da für sich selbst mal nehmen kann.
Ja, wo Sie gerade die politischen Maßnahmen angesprochen haben. Es gibt ja mittlerweile Forderungen der Bauernverbände, die Mehrwertsteuer bei der Dürreversicherung von 19% auf 0,03% zu senken. Und es scheint daher jetzt auch positive Signale aus der Politik zu geben. Geplant ist zumindest bis zum Sommer 2020, also bis zu diesem Sommer, die Mehrwertsteuer dann auch zu senken. Das war zumindest das Vorhaben der Bundesregierung und jetzt muss das nur noch durch die Parlamente gehen.
Ja, das haben wir auch so mitbekommen und mitdiskutiert und es wäre ein Signal dafür, den Landwirten da ein Stück weit entgegenzukommen, um die Attraktivität dieser Versicherung ein Stück weit zu steigern. Wir haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, im letzten Jahr über diese staatliche Förderung, die Dürrehilfe gesprochen. Das ist ja im Grunde genommen ein ähnliches Verhalten, dass man versucht, den einzelnen Unternehmer da ein Stück weit von unverschuldeten Risiken freizustellen, ist zu viel gesagt, aber den bei der Bewältigung dessen zu unterstützen. Vergleichbares läuft ja im Moment in vielen Bereichen der Wirtschaft durch die Corona-Krise ab. Da ist ja der staatliche Unterstützungsapparat auch unterwegs und schaut, wo denn Existenzen unverschuldet bedroht sind und wo man möglicherweise gesellschaftlich ein bisschen helfen will.
Ja, was die politischen Maßnahmen angeht, da ist die Senkung der Mehrwertsteuer ja nicht der einzige Vorschlag der Bauernverbände. Eine andere Forderung ist, eine sogenannte steuerfreie Risikoausgleichsrücklage einzuführen. Was ist denn das genau und warum wird gerade dieses Instrument von den Bauernverbänden favorisiert?
In der Landwirtschaft leben wir im Wesentlichen davon, dass wir irgendwelche Produkte verkaufen und da sehen wir ganz erhebliche Marktschwankungen. Ich mache den Job jetzt hier seit gut 20 Jahren. Da haben wir im Weizen Preise gesehen, die bei 12 Euro lagen und wir haben im Weizen auch bei Preise von deutlich über 22, 23 Euro an den Märkten gesehen. Und das heißt ja, man hat die Hälfte oder eine Verdoppelung, egal auf welcher Blickrichtung man jetzt auf die Preise drauf guckt, der Erlöse. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Schweinefleisch, da gibt es auch ganz erhebliche Preisschwankungen, die dann direkt Erlös und damit auch gewinnwirksam für den einzelnen Betrieb sind. Die Versteuerung schaut immer nur in das jeweilige steuerlich wirksame Jahr rein, ermittelt die Gewinne und legt die Steuern fest. Und jetzt haben wir da immer noch einen sich überschlagenden Effekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Wirtschaftsjahr 17 auf 18 gute Gewinne haben, macht man seine Buchführung fertig, erklärt sich dem Finanzamt gegenüber und im Folgejahr muss man dann kräftig Steuern bezahlen und möglicherweise sind die Preise dann schon wieder unten und die Liquidität gar nicht da. Und wir versuchen mit der Forderung zu sagen, wir ziehen über die Gewinnverteilung auf mehrere Jahre, diese Gewinnschwankungen etwas gerade und kriegen damit in die Liquidität und die steuerliche Belastung in den Betrieben möglicherweise ein bisschen glatter und besser zu verkraften. Geht dann nicht darum, Steuern gar nicht zu bezahlen oder sich dazu zu drücken, das ist keine Frage, sondern darum, dass diese Schwankungen ein bisschen abgefedert werden. Und das wäre auch sachgerecht, weil man eben nicht in kontinuierlichen Einnahmen- und Ausgabensituationen lebt.
Ja, dann nochmal zurück zu der legendären Dürre von 2018. Da gab es dann ja Hilfen aus dem Bundeshaushalt, die waren aber nur für die sogenannten KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen. Und das auch nur, wenn der Schaden größer war als 30% der erwarteten Ernte. Da gab es dann staatliche Zuschüsse von 50% des Schadens, maximal aber nicht mehr als 500.000 Euro. Sind denn diese staatlichen Dürrehilfen etwas, von dem Sie sagen würden, das könnten wir, wenn es jetzt zu ähnlichen Dürreereignissen kommt, immer wieder verwenden oder ist das nur ein Provisorium für Sie?
Ja, ja und nein ist die richtige Lösung. Das, soweit ich das in Erinnerung habe, haben das bei uns hier eine ganze Reihe von Betrieben beantragt, aber es ist zum Schluss nur bei ganz wenigen zum Tragen gekommen und das ist am Ende des Tages möglicherweise auch richtig so. Das war ja nur für die gedacht, die einmal ganz erhebliche Einbrüche hatten in den Erträgen und daraus resultierend in den Erlösen. Hatte ich eingangs schon gesagt, war bei uns hier nicht so das Riesenthema von einzelnen Betrieben abgesehen, aber insgesamt nicht. Und das Zweite ist, wenn der Staat an der Stelle Geld ausgibt, hat er festgelegt, dass sonstige Vermögensprüfung stattfindet. Also erstmal geguckt wird, kriegt er das irgendwie auch selber hin. Heißt im Klartext, nur diejenigen, die existenziell getroffen werden, kriegen eine Unterstützung. Und das waren glücklicherweise bei uns nicht so fürchterlich viele. Das ist glücklicherweise, ich jetzt als Verbandsmann immer ein bisschen schwierig zu sagen. Auf der einen Seite ja, wir haben es so hingekriegt in wesentlichen Teilen. Auf der anderen Seite ist natürlich schade, dass der Geldfluss nicht in unsere Richtung gekommen ist. Ist ein bisschen zweischneidig, die Aussage.
Ja, bei den Landwirten sind es maximal 50% des Schadens, die übernommen werden. Bei den Forstwirten hingegen sind es 100%. Wie ist denn das zu bewerten?
Das ist eine gute Frage. Ob ich das jetzt richtig beantworte, kann ich gar nicht sagen. Die Forstwirtschaft hat ja das Problem, dass sie sehr, sehr lange Fristen hat, in denen sie denkt und erntet. Und wenn man nach einem Buchenbestand, nach 100, 120 Jahren Kulturpflege merkt, dass man dann nichts ernten kann aus dem Bestand heraus, ist das ein viel größeres Problem, wie bei den Landwirten, die ja im Grunde genommen im Wesentlichen immer im jährlichen Turnus ticken, zumindest in den Ackerbaukulturen. Und möglicherweise hängt das damit zusammen.
Sie hören eine Stunde ein Thema. Heute mit dem Geschäftsführer des Göttinger Kreisbauernverbandes, Achim Hübner. Herr Hübner, wir sprachen zuletzt über staatliche Hilfen für Ernteausfälle und Dürreversicherungen. Ich würde jetzt gerne auf Maßnahmen zu sprechen kommen, die ein bisschen dauerhafter sind und die vielleicht auch ein bisschen landwirtschaftlicher gedacht sind. Und zunächst dazu die Frage, rechnet denn der Bauernverband nicht nur hier, sondern auch in ganz Deutschland damit, dass Dürren ein Problem bleiben wird? Oder herrscht da vielleicht eher die Annahme, dass das ein Problem ist, das jetzt, meinetwegen die nächsten 5 Jahre auftritt und dann wieder verschwindet?
Wetter ist dauerhaft ein Thema und Wetterextreme nehmen spürbar schon seit einem längeren Zeitraum zu. Das kann das zu nasse sein, das kann das zu trockene sein und es kann auch eine andere Niederschlagsverteilung über das gesamte Jahr hin sein. Ja, also ganz klar, das ist ein Thema. Klimawandel findet statt und wir sehen das auch schon an Wetterveränderungen, ohne zu sagen, dass sie eine klare, einheitliche Richtung haben. Also es muss nicht immer das Dürrejahr sein, aber dass sich da was verändert, das ist klar zu sehen und wir sehen auch an vielen Stellen, dass Landwirte darauf natürlich reagieren.
Ja, Sie hatten ja jetzt schon des Öfteren erwähnt, dass nicht nur Dürre stattfinden kann, sondern auch Starkregenereignisse oder einfach viel zu viele Niederschläge. Das bedeutet, die Landwirte können sich noch gar nicht für irgendeine Richtung entscheiden und sagen, wir müssen auf die Dürre gucken, denn möglicherweise ist der Regen das viel größere oder ein genauso großes Problem.
Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Einfacheren an, zu viel Regen. Zu viel Regen gibt es ja im Grunde genommen für den Landwirt spürbar an zwei Stellen. Einmal Starkregenereignis, also wir haben ganz viel Niederschlag innerhalb von kurzer Zeit, haben oberflächlich ablaufendes Wasser, was entsprechenden Schaden anrichtet, also Boden abträgt, Kulturen kaputt macht, das Getreide wird umgelegt und dergleichen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wir haben dauerhaft Regen, immer wieder und wenig. Das fällt uns insbesondere an zwei Stellen auf die Füße. Einmal während der Ernte selber, wenn es uns ins Getreide fortlaufend reinregnet, ist die Ernte erschwert, wir müssen trocknen und so weiter. Und während der Wachstumsphase ist Regen erstmal immer grundsätzlich gut. Wenn es aber zu dauerhaft feuchten Beständen führt, haben wir da eher Probleme mit Pilzkrankheiten und so weiter. Also das ist an der Stelle immer ein zweischneidiges Schwert, was man sich da wünschen will und kann. Und der eine wünscht sich Regen für sein Getreide und der nächste hat vielleicht gerade sein Heu gemäht und wünscht sich mal zwei Wochen lang gutes Wetter, dass er sein Heu in Ruhe einbringen kann. Also da wird es auch keine Einigkeit geben. Wenn wir uns als Bauern Wetter wünschen dürften, dann würden wir uns gar nicht einig, wie es heute und morgen sein würde. Das ist einfach der Natur so geschuldet. Und was wir jetzt die letzten zwei Jahre, vielleicht auch dieses Jahr nochmal erleben, ist zu trocken. Zu trocken heißt, die Pflanze hat zu wenig Wasser zum Wachsen. Nochmal für uns hier noch kein Katastrophenproblem. Und in der Tendenz eher etwas trockenere Jahre haben auch durchaus ihre Vorteile, weil wir mit Pflanzengesundheit durchaus weniger Probleme haben wie in den zu feuchten Jahren, wo die Bestände immer nass sind.
Wenn jetzt die Lage so unübersichtlich ist, also zwischen viel zu viel und viel zu wenig Wasser, was wären denn trotzdem mögliche Gegenmaßnahmen vielleicht im Bereich der Anbausorten? Also baut man ganz neue Sorten an, die mit den jeweils zu erwartenden Verhältnissen besser zurechtkommt? Oder guckt man nicht auf die Anbausorten, sondern sagt man, wir gucken auf die Züchtungen und verbessern das, was wir bereits an Züchtungen da haben?
Zu nass und insbesondere zu trocken sind Züchtungsziele bei eigentlich allen gängigen Kulturen, weil es immer gut ist, wenn die Pflanze mit weniger Feuchtigkeit auskommt. Das ist keine Frage, auch schon immer. Und ich denke mal, dass die Pflanzenzucht sich da auch noch mehr drauf spezialisieren wird. Wo der einzelne Landwirt neben der Auswahl der Sorten, also nehme ich den einen oder den anderen Weizen, direkt Einfluss hat es auf die Breite der Fruchtfolge, also mehr Kulturen reinnehmen in die Fruchtfolge. Und das ist ein Effekt, den wir hier eine längere Zeit schon deutlich beobachten, dass zum Beispiel mehr Sommerungen angebaut werden, dass wir wieder Sommergerste sehen und solche Geschichten, um die Fruchtfolgen weiterzumachen, um das Risiko innerhalb des eigenen Betriebes ein bisschen zu streuen, weil ich mehr Kulturen im Anbau habe. Und darüber hinaus bringen mehr Sommerungen die Möglichkeit des Zwischenfruchtanbaus über Winter durchaus ja auch in der Pflanzenhygiene Vorteile mit Unkräutern und dergleichen. Also da kann man da auch durchaus das eine mit dem anderen sinnvoll kombinieren. Darüber hinaus Anbaumethoden selber. Ich sag mal, das plakativste Beispiel ist direkt nach der Getreideernte zum Beispiel möglichst schnell einen Stoppelsturz, also eine flache, oberflächliche Bodenbearbeitung zu machen, um die Kapillarität schnell zu unterbrechen, um Feuchtigkeit im Boden zu halten. Wer das selber mal geprüft hat oder probiert hat, auf einem frischen Stoppelacker zu laufen, gerade im frühen Morgen, der ist häufig sehr, sehr feucht, weil die Pflanzen von unten weiter Wasser nach oben schieben. Also ackerbaulich gibt es ein paar Maßnahmen, die schon immer irgendwie da sind und jetzt noch verstärkt in den Fokus geraten.
Welche Rolle spielt denn die Zwischenfrucht mittlerweile in der Landwirtschaft? Und wie steht die im Zusammenhang mit der Methode der pfluglosen Bodenbearbeitung? Denn aus anderen Ländern gibt es ja Berichte, dass da in großem Umfang Zwischenfrüchte vor die eigentliche Ernte gesetzt werden, die dann einfach mit ins Feld eingeeckt werden und da dann die neue Ernte draufgesetzt wird. Ist das eine Methode, die auch für die hiesige Landwirtschaft in Betracht kommt?
Ja, aber mit Einschränkungen. Also erstmal ja, wir machen fast schon standardmäßig bei allen Sommerungen eine Zwischenfrucht vorweg. Eine Sommerung ist immer eine Kultur, die erst im Frühjahr ausgesät wird. Das sind hier bei uns allen voran die Zuckerrübe und der Mais. Und das ein oder andere Sommergetreide, Sommergerste, Sommerweizen gibt es, wo über Winter keine Kultur steht. Da wird in aller Regel eine Zwischenfrucht ausgesät. Das hat für uns eine ganze Menge Vorteile. Das Wasser wird gehalten, die Bodenstruktur ist da, Nährstoffe werden im Oberboden gehalten. Und wir haben im Frühjahr die Möglichkeit, eine sogenannte Mulchsaat zu machen. Das heißt, die abgefrorenen, hoffentlich im Winter abgefrorenen Pflanzen frieren kaputt, bleiben oberflächlich liegen, werden bei dem einen oberflächlich leicht eingearbeitet oder auch nicht, sodass da noch mehr Struktur im Oberboden ist. Das hilft uns bei der Wasserhaltefähigkeit, hilft uns bei dem Halten von Nährstoffen im Oberboden, um die für die nachfolgende Kultur verfügbar zu halten, und hilft auch bei Erosionsproblemen. Und jetzt gleich das Fragezeichen hinten dran zu erklären. Dieses Anbauverfahren Zwischenfrucht ist im Grunde genommen elementar darauf angewiesen, dass wir im Frühjahr die Zwischenfrüchte irgendwie klein kriegen. Das kann entweder geschehen durch Frost, dass die in sich zusammenbrechen, danach nochmal eine Scheibenegge drüber, das reicht. Wenn wir aber im Winter keinen Frost hatten, wie in diesem Jahr, bleibt an vielen Stellen die Zwischenfrucht über Winter da und würde im Grunde genommen weiter wachsen. Dann müssen wir irgendwas tun. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das chemisch und töten die Pflanzen ab, oder wir machen es mit einem großen mechanischen Aufwand, also mehrfache Stoppelbearbeitung oder mehrfache oberflächliche Bodenbearbeitung. Da beißt sich jetzt die Katze quasi selbst in den Schwanz, weil wir Diesel und CO2 einsparen sollen und weil wir Agrarchemie einsparen sollen in Gänze. Und diese Verfahren sind aber elementar darauf angewiesen. Zuglose Bodenbearbeitung hatten Sie gerade angesprochen. Das macht an vielen Stellen hochgradig Sinn, insbesondere für Bodenstruktur, Gewässerschutz und dergleichen. Aber auch das ist nachher immer auf Agrarchemie angewiesen. Wenn wir das nicht mehr machen sollen, Schlagwort dazu ist Glyphosatverbot, dann werden wir mit fluglosen Bodenbearbeitungsverfahren Probleme kriegen. Da können wir nicht beides machen. Wir diskutieren hier im Landkreis, also aktuell zum Beispiel in Lödingen, über Hochwasserschutz. Das ist die erste Maßnahme, die wir da vorgeschlagen kriegen, fluglose Bodenbearbeitung. Dann ist unsere normale Antwort darauf, können wir machen, aber nicht ohne Agrarchemie. Und da müssen wir irgendwie auch vielleicht gesellschaftlich miteinander abwägen, was wir denn haben und machen wollen. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber einfache Antworten gibt es an der Stelle auf jeden Fall nicht. Und da müssen wir irgendwie versuchen, vernünftig mit umzugehen, weil sich Ziele da durchaus widersprechen. Wir als Landwirtschaft können das beides tun. Wir können alles pflügen. Wir können auch mit weniger Agrarchemie arbeiten. Da müssen wir aber mehr striegeln und hacken im Getreide, im Bestand, um die Unkräuter im Griff zu behalten. Das können wir auch tun. Aber wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht wieder vorgeworfen kriegen, dass wir bei dem Striegel dann aber die ganzen jungen Hasen und Rehe irgendwie platt machen.
Ja, können Sie das mit der fluglosen Bodenbearbeitung, ich hatte ja gerade eben nur das Stichwort genannt, nochmal genauer erläutern?
Gerne. Klassischer Ackerbau ist ja mit Pflug ausgestattet und wir haben gepflügt, nicht weil das so fürchterlich viel Spaß macht zu pflügen, sondern weil wir die Unkräuter, die im Oberboden sind, quasi einmal umdrehen in den Unterboden und wir oben einen frischen, sauberen Boden haben ohne irgendwelche fremden Saaten. Da haben wir dann unser Getreide reingedrillt und haben uns gefreut, dass das ohne großen Unkrautdruck wächst. Wenn wir dieses Pflügen, das Umdrehen des Oberbodens oder eine starke mechanische Bearbeitung des Oberbodens nicht mehr machen wollen, dann hat das für die Bodenstruktur Vorteile, weil der Boden fester liegt. Wir haben bessere Befahrbarkeit, wir haben in der Regel eine höhere Regenwurmaktivität, weil die auch in Ruhe da unten Regenwurm sein können und nicht mehr vom Flug oder Grubber gestört werden, müssen aber mit den Pflanzenresten der Ernte irgendetwas machen. Das heißt im Klartext, wir müssen die irgendwie oberflächlich einarbeiten, ein bisschen klein machen. Und wir müssen die Unkräuter, die da sind, chemisch kaputt machen, damit wir nicht zu viel oberflächennahen Boden bearbeiten und damit wieder Diesel brauchen und Erosionsgefahr herstellen. Aber es widerspricht sich. Es ist nicht so völlig klar, das ist gut oder das ist schlecht. Es hat beide Verfahren, also Flug oder weniger Flug oder gar kein Flug, haben Vor- und Nachteile. Und es gibt elementare Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, um das eine oder andere Verfahren machen zu können. Und wir können da nicht beides machen. Und wenn jetzt die Bundesregierung sagt, wir sollen zum CO2-Einsparung beitragen, dann ist Dieselverbrauch ein wesentlicher Punkt an der Stelle. Und wenn wir mehr Öko machen und mehr mechanisch Boden bearbeiten, brauchen wir wieder mehr Diesel. Und das auch noch für weniger Produkt hinten raus.
Ja, Stichwort Ökolandbau. Sowas wie die Zwischenfrucht ist ja ein ganz probates Mittel, das wir schon seit Jahrhunderten in der Landwirtschaft haben. Damit den wärmeren Wintern friert ja jetzt die Zwischenfrucht auf den Feldern nicht ab übers Jahr, sondern die bleibt stehen. Und da muss der Landwirt sich entscheiden, pflüge ich die unter oder töte ich die mit Herbiziden ab. Beides hat natürlich Nachteile. Das eine bringt Gift auf den Acker und das intensive Pflügen zerstört möglicherweise die Bodenstruktur auf dem Acker.
Frage ist ein Stück weit die Langfristigkeit der Betrachtung. Wenn man sagt, wir haben früher Zwischenfrüchte gemacht, dann waren das in der Regel ja entweder Zwischenfrüchte, die wir zum Füttern vom Vieh noch brauchten, dass wir nach der Getreideernte im Herbst nochmal was angebaut haben als Viehfutter. Oder wenn wir noch weiter zurückgucken, wenn wir über Dreifelderwirtschaft nachdenken, haben wir dem Boden ja irgendwann ein Jahr zur Regeneration gegeben, dass da überhaupt noch was wächst. Das ist ja seit dem Haber-Bosch-Verfahren, wir können selber Stickstoff herstellen und nutzen, im Grunde genommen ja Geschichte. Also das ist an der Stelle gar nicht mehr zwingend notwendig. Zwischenfrüchte früher zum Tiere füttern, heute in der Regel aus irgendwelchen bodenhygienischen Maßnahmen, dass da Nährstoffe gebunden werden, Erosionsschutz und dergleichen. Das Pflügen selber dient ja da eben dient dazu, dass wir die Unkräuter, die oben sind, umdrehen nach unten, dass die den von uns ausgedrehten Kulturen nicht im Wege stehen, dass die in Ruhe wachsen können. Ziel von Landwirtschaft ist ja im Grunde dafür zu sorgen, wenn wir Weizen anbauen, dass da im Wesentlichen nur Weizen steht und weil alle anderen Pflanzen, die da zusätzlich wachsen, dem Energie, Licht, Raum und so weiter wegnehmen. Das Pflügen selber ist technisch heute natürlich viel, viel einfacher geworden, wie zu Zeiten, als wir noch mit Kuh und Pferd über den Acker gerannt sind. Das ist keine Frage. Und ein wesentlicher Teil ist natürlich auch immer die gesamte Agrarchemie, die im Einsatz ist, die zu ganz erheblichen Ertragsabsicherungen und Ertragssteigerungen geführt hat. Das ist keine Frage. Dass der Boden als solches zerstört wird, weil man ihn pflügt, sehe ich nicht. Die Frage ist aber immer an der Stelle, wie schaut man denn eigentlich auf den Boden drauf und warum machen wir denn eigentlich Landwirtschaft? Wenn wir als Landwirte auf Boden drauf gucken, schauen wir immer, wie viel Ertrag kann ich, wie viel Tonnen Weizen kann ich von dem Boden runterholen. Das ist möglicherweise ja ein anderer Blick, wie der ein oder andere sonst auf den Acker hat. Aber im Hinblick darauf, wie ist die Ertragsfähigkeit des Bodens, kann ich im Moment nicht feststellen, dass das hier bei uns in Mitteleuropa irgendwo ein Problem ist, dass wir durch Wind- und Wassererosion so viel Boden verlieren, dass da irgendwann nichts mehr wächst oder so. Das findet hier eigentlich nicht statt. Deswegen habe ich da irgendwie immer ein bisschen Probleme mit dieser Argumentation, dass wir mit unserer normalen Landbewirtschaftung irgendwie den Boden komplett zerstören würden. Über Zu- und Abnahme von Biodiversität kann man da natürlich immer lange diskutieren, das ist keine Frage. Das macht auch Sinn, ist auch wichtig, das im Blick zu behalten, aber das ist nicht der vorrangige Blick des Landwirts, weil der guckt, wie viel Ertrag kann ich vom Boden kriegen. Und da hinterher schieben würde ich eine ganz allgemeine Betrachtung der Landwirtschaft. Für uns ist völlig klar, wir machen Landwirtschaft nicht, um Land zu bewirtschaften, sondern um irgendwelche Produkte auf dem Land zu produzieren. Also am Ende des Tages müssen wir Milch, Eier, Schweinefleisch, Weizen und so weiter abliefern. Darauf legen wir den Fokus und nicht auf die Bewirtschaftung der Fläche. Wenn wir Landwirtschaft nur machen, um viel Biodiversität zu produzieren, dann können wir das grundsätzlich auch tun, hat aber nichts mehr dann mit Lebensmittelproduktion zu tun. Und da müssen wir auch gesellschaftlich insgesamt einen Weg finden, der passt, dass wir Biodiversität, Natur und so weiter ausreichend Platz lassen, aber im gleichen Atemzug genauso dafür sorgen, dass die Lebensmittel, die wir brauchen, ausreichend und soweit es geht naturverträglich produziert werden können. Insgesamt, glaube ich, machen wir das. An der einen oder anderen Stelle gibt es Nachbesserungsbedarf, aber alles, was wir hier bei uns nicht produzieren, zu den hohen Standards, die wir in Mitteleuropa und gerade auch in Deutschland haben, kommt am Ende des Tages aus Südamerika, Rumänien oder Russland.
Ja, aber ist denn die Landwirtschaft mittlerweile nicht schon durchweg global geworden? Also nicht nur, dass wenn wir es nicht produzieren, dann können wir es halt aus Südamerika holen, sondern auch die Tatsache, dass wir hier im Landkreis nicht nur Weizen für die hiesigen Bäckereien produzieren, sondern längst für den internationalen Markt.
Natürlich, das ist ja gar keine Frage, dass das international ist. Aber wir müssen das, was wir produzieren, möglichst gut produzieren. Das ergibt sich aus der Mechanik der Märkte. Aber auch ein Stück weit ist es, glaube ich, fair, wenn man da die Standards und die Umweltwirkungen betrachtet. Und wir können hier, da bin ich mir ziemlich sicher, umweltverträglicher Weizen produzieren wie in Südamerika oder in Russland oder in der Ukraine. Und zu der Frage Versorgung, Regionalität, das ist genau richtig, wie Sie sagen. Wir können hier bei uns in Südniedersachsen richtig viel Weizen und wir können hier richtig viel Zucker anbauen und wir produzieren Vielfaches von dem an Zucker, wie wir hier in Südniedersachsen brauchen. Im Umkehrschluss reichen aber bei uns hier das Schweinefleisch ungefähr nur für 3 Monate, was wir hier produzieren. Und Schnitzel gibt es nur ungefähr 3 oder 3,5 Wochen, weil uns dann die Eier zum Panieren fehlen. Wenn wir jetzt in Göttingen nur noch Blühstreifen machen und das fürchterlich schön aussieht da draußen, können wir das grundsätzlich als Landwirtschaft herstellen. Dann kommt aber all das, was wir hier produzieren, zukünftig von irgendwo anders her. Und die Frage, die man sich in der Gesamtbetrachtung stellen muss, ist doch, wer kann es im Mix der Kräfte, Wirtschaftlichkeit, Sozialverträglichkeit, wie werden die Leute da bezahlt, die davon leben können und müssen, die in der Landwirtschaft arbeiten, wie sind die Umweltwirkungen, wie sind die Klimawirkungen? Und ich glaube, in der Gesamtabwägung machen wir das in Mitteleuropa schon sehr, sehr gut. Und alles, was wir in Mitteleuropa nicht produzieren, kommt dann von irgendwo anders her. Und wenn das da schlechter ist, dann haben wir nichts gekonnt. Wenn wir hier alle Blühstreifen machen und wir zukünftig gemeinschaftlich über das Abholzen des Regenwaldes schimpfen, können wir das machen. Aber es ist unredlich, weil wir selber keine Produktion mehr machen.
Produzieren wir denn hier so, dass wir sagen können, das, was hier hergestellt wird, das wird auch hier verbraucht? Da gibt es natürlich regionale Unterschiede. Also hier im Landkreis Göttingen gibt es viele Zuckerrüben. Dafür haben die oben in Kloppenburg-Vechta ganz viele Schweine. Und daneben gibt es noch viel mehr Hühner. Und dann tauschen wir das über eine Strecke von 200 Kilometern miteinander aus. Und am Ende hat jeder, was er braucht. Oder ist es nicht vielmehr so, dass der jeweilige Landwirt nicht guckt, was brauchen denn die in Kloppenburg-Vechta, was gibt es in Göttingen, sondern schaut, was ist gefragt auf den internationalen Getreidemessen und seine Ernteerträge daher nach dem internationalen Markt ausrichtet? Und heißt es dann nicht auch, dass wir in Deutschland ohnehin unglaublich viel konsumieren, was gar nicht hier produziert wird, sondern beispielsweise aus Südamerika oder sonst wo herstammt?
Ja, das ist so. Ist auch genau so richtig angeschrieben. Wir haben gesellschaftlich, politisch dafür in den letzten 40 Jahren gesorgt, dass Landwirtschaft ein internationales Business geworden ist. Und wir bleiben mal bei dem Getreide, da ist es am besten zu sehen. Das ist ein internationales Geschäft. Und wenn die Ukrainer oder die Südamerikaner schlecht Weizen ernten, können wir uns als lachender Dritter freuen, weil die Weizenpreise hochgehen. Die Mechanik ist genau so wie beschrieben, aber das entscheidet ja nicht der Bauer. Der reagiert ja an der Stelle nur auf den Markt. Und seine Möglichkeiten, da zu agieren, sind eben, also einmal die Frage, wie baue ich für mich den Weizen an? Wie hoch stehe ich da betriebswirtschaftlich und baue ich überhaupt Weizen an oder mache ich lieber Roggen? Die Mechanik an der Stelle ist schon richtig beschrieben. Und zu der Frage der Regionalität haben wir an der Stelle, glaube ich, die Landwirtschaft, die Frage der Selbstversorgung, den industriellen Exportmöglichkeiten geopfert. Wir diskutieren gerade mit Südamerika über Mercosur, damit Südamerika von uns Industrieprodukte kriegt, damit wir dahin exportieren können. Das macht gesellschaftlich Sinn, keine Frage. Wir sind eine Exportnation, wir leben davon. Dem haben wir geopfert, dass wir südamerikanische Agrarprodukte zu günstigeren Konditionen wie früher bei uns in die Märkte reinlassen. Das können wir so machen. Ich glaube auch, dass uns das ein Stück weit natürlich auch wirtschaftlich auf die Füße fällt, ist klar. Trotzdem macht das gesamtgesellschaftlich für Deutschland, für Europa Sinn. Aber dann dürfen wir nicht dann darüber schimpfen, dass Südamerika den Landwirtschaft ausbaut, um zu uns importieren zu können und dann dafür den Regenwald abholzt. Das ist einfach unredlich.
Sie hören eine Stunde ein Thema. Gast der heutigen Ausgabe ist Achim Hübner, der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes. Thema unserer Sendung ist Dürren in der Landwirtschaft. Wir hatten bereits über verschiedene Gegenmaßnahmen gesprochen, neue Anbausorten, aber auch neue Anbaumethoden, also zum Beispiel Zwischenfrüchte oder fluglose Bodenbearbeitung. Eine ganz andere Möglichkeit wäre aber auch, das Wasser, wenn es denn mal runterkommt, länger im Land zu halten. Herr Hübner, ist denn das Anlegen von Wasserreservoirs sinnvoll aus Sicht der Landwirtschaft?
Ich bin aus zwei Gründen am Zögern. Das Erste, was mir einfällt, so bitter das ist, ist, das kriegen wir sowieso nicht genehmigt. Es gibt solche Ansätze, wo Feldberegnung schon längere Zeit stattfindet. Gibt es Überlegungen, in den vorhandenen Gräben ein Stück weit Rückstau zu machen, um das Wasser, was sich da angesammelt hat, dann irgendwann zu nutzen? Ein großes, umfangreiches Grabensystem haben wir hier logischerweise im Hügelland nicht. Das läuft bei uns alles schnell ab, im Wesentlichen über Leine und Fulda, Werra, Weser, dann irgendwo in die Meere, sodass wir diese flächendeckende Möglichkeit zur Grabennutzung im Grunde genommen gar nicht haben. Ist alles zu schief bei uns, um es ganz einfach zu sagen. Gedanken um Berechnung macht man sich, aber auch da ist im Grunde klar genehmigungsmäßig schwierig. Wäre aber ein Thema, über was man nachdenken muss. Kostet eine Menge Geld und auch in den Regionen, wo das schon länger gemacht wird, werden ja nur die hochwertigeren Kulturen berechnet, also Zuckerrübe, Kartoffel und dergleichen. Das Getreide im Normalfall nicht. Es gibt eher klare Begrenzungen in den verfügbaren Mengen, wie das noch ausgebaut wird. Wasser ist tendenziell logischerweise in den letzten 3 Jahren eher knapper wie üppiger geworden. Und da reagieren dann natürlich behördliche Genehmigungen auf Entnahmemengen und dergleichen analog mit. Und das irgendwie, auch wenn es uns ärgert, in der Sache aber nachvollziehbar.
Ja, gibt es denn da noch andere Möglichkeiten, Wasser im Land zu halten, als so ein klassisches Wasserreservoir? Etwa dadurch, dass man die Anzahl der Hecken erhöht oder die Fluss- und Gewässerläufe renaturiert?
Das Winderosion und Austrocknen von Flächen ist im Moment hier bei uns noch nicht so sehr ein Thema. Also die Sandstürme, die man aus Brandenburg kennt, das gibt es ja hier bei uns im Grunde genommen nicht. Es staubt wohl mal bei der Bodenbearbeitung, aber das ist jetzt noch nicht so, dass das insgesamt der Boden bei uns komplett weggepustet würde. Das sehe ich nicht. Das Einzige, was man zum Stichwort Boden, glaube ich, machen kann, ist dafür sorgen, dass möglichst viel Humus im Boden ist. Und viel Humus im Boden heißt, Ernterückstände in großer Menge produzieren und die am Standort lassen und sie einarbeiten, also damit Humus aufbauen und organischen Dünger auffahren. Organischen Dünger, also Mist, um es ganz einfach zu sagen, Gülle oder Mist, haben wir hier relativ wenig, weil wir fast keine Tierhaltung mehr haben. Und zu der Frage Organikaufbau im Boden, also Einarbeiten von Pflanzenresten, die wir nicht als Ernte abgefahren haben, dafür ist wichtig, dass wir obendrauf viel Pflanzenmasse herstellen. Und das wird im Zeitalter der zunehmenden Reduktion von Dünger auch eher schwieriger. Weil wenn wir die Pflanzen knapper ernähren, heißt das zum Schluss, sie holen sich ihre Nährstoffe aus dem Boden heraus und zehren eher Humus, wie dass sie Humus aufbauen können. Reduktion von Dünger heißt weniger organisches Wachstum, heißt aus der Organik kann kein Humus entstehen. Also auch da gibt es zumindest in Teilen Zielkonflikte.
Ja, und der andere Aspekt, die Renaturierung von Gewässerläufen, hat das denn irgendetwas mit der Wasserhaltefähigkeit des Bodens zu tun?
Für die Wasserhaushalte der Böden sehe ich das nicht. In Teilen machen nachvollziehbar Gewässerrandstreifen Sinn, um oberflächlichen Nährstoffabfluss, also Phosphat wäre das im Wesentlichen, der mit am Boden anhängt, bei Erosionsereignissen ins Gewässer abgetragen wird, um dem entgegenzuwirken. Da kann Gewässerrandstreifen Sinn haben. Kann mir auch gut vorstellen, dass es für die Natur am Gewässer durchaus positive Effekte hat. Und wir haben ja gerade mit dem Niedersächsischen Weg da miteinander verabredet, dass wir das Thema gemeinschaftlich angehen und der in irgendeiner Form eine Entschädigung für den Eigentümer der Fläche vollzogen wird. Und an der Stelle vielleicht der Hinweis, um uns als aktive Landwirte da ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Die Flächen, die wir hier bewirtschaften, gehören den aktiven Bauern in etwa noch zu einem Drittel. Zwei Drittel gehören jetzt nicht abwerten, aber irgendwelchen anderen Leuten, die ihre Flächen selbst nicht bewirtschaften, sondern die das an die Landwirte verpachtet haben. Und da muss man denen ja erklären, warum man auf ihrem Eigentum irgendwas macht, was zukünftig nicht mehr zu Ertrag führt.
Ja, das wäre jetzt auch mein letztes Stichwort gewesen, der Niedersächsische Weg. Was ist das und hat es trotz der heftigen Diskussion darum auch Vorteile für die Landwirtschaft und hat es auch etwas mit unserem heutigen Thema mit der Dürre zu tun?
Erstmal losgelöst von Dürre. Ja, heftige Diskussionen auch innerhalb der Branche, ob das ein richtiger und sinnvoller Weg ist. Unsere Bewertung als Bauernverband ist da ja völlig klar. Wir haben es ja mit unterschrieben. Wir sehen durchaus eine ganze Reihe Punkte, die wir da gut, richtig und für notwendig auch ansehen. Vielleicht zwei, drei Sachen dazu genannt. Der wichtigste für uns ist, glaube ich, das in Aussicht stellen, dass man das Bezahlbare machen will und dass wir gemeinsam über Maßnahmen beraten. Also nicht nur Ordnungsrecht, sondern gemeinsame Wege, Vertragsnaturschutz und dergleichen. Das ist super. Was noch viel wichtiger für uns ist, glaube ich, der Punkt, dass wir Naturschutzziele benannt haben in Größenordnungen. Hier ist von 10% jetzt zum Beispiel der Offenlandfläche für Naturschutz, Vernetzung, Biodiversität die Rede. Das kostet zum Schluss unsere Fläche, wenn ich das so platt sagen darf, als Landwirtschaft. Aber wir haben zumindest ein Ziel, wo miteinander verabredet wurde, die 10% nehmen wir ins Visier. Und wenn wir die erreicht haben, stellen wir gemeinsam fest, wir haben ein Ziel erreicht. Wir haben sonst im Naturschutz an allen Stellen nur in äußerst seltenen Fällen eine korrekte Zieldefinition. Wir haben hier zum Beispiel ein sehr großes Vogelschutzgebiet, V19. Da geht es unter anderem um den Rotmilan. Man findet an keiner Stelle, was ein gutes Rotmilan-Vorkommen ist. Sind das 20, 30 oder 50 Brutpaare in der Region? Ich weiß es nicht und man findet darauf auch keine Antwort. Und wenn man Ziele verfolgt, ohne die messen zu können, ist das immer eine schwierige Geschichte. Hier in dem Niedersächsischen Weg ist es jetzt erstmalig gelungen, dass man da Ziele ins Auge gefasst hat. Und wenn wir die gemeinschaftlich bearbeiten und wir dann auch zufrieden sind, wenn wir mal ein Ziel erreicht haben, dann haben wir schon eine Menge gekonnt. Und das schließt nicht aus, dass wir das Ziel aus welchen Gründen auch immer mal wieder nach oben oder unten ein Stück weit korrigieren. Aber dass wir überhaupt Ziele haben, auf die wir hinarbeiten, das ist ein echtes Novum. Und von daher bin ich optimistisch, wenn sich alle an die Verabredung halten und den Weg mitgehen, dann kann das was werden. Aber das hängt eben davon ab, ob es jetzt nur um das Thema geht oder ob man tatsächlich in der Sache was erreichen will. Vielleicht auch nochmal hinterhergeschoben, für meinen Eindruck hier aus dem Landkreis heraus, ist der Umgang mit den Naturschutzverbänden nicht so problematisch, wie das immer gerne hingesprochen wird. Also wir gehen ja vernünftig miteinander um, dass es grundsätzlich bei der Nutzung von Fläche Zielkonflikte gibt, ist selbstredend, aber da kann man ja vernünftig mit umgehen. Wir kooperieren da an vielen Stellen vernünftig in den jeweiligen Einschränkungen, die alle Seiten haben bei so einem Thema, aber das ist nicht so problematisch, wie es auf Landesebene manchmal dargestellt wird.
Sie hörten eine Stunde ein Thema. In der heutigen Ausgabe sprachen wir über das Problem zunehmender Dürren in der Landwirtschaft. Bei mir zu Gast war dafür der Geschäftsführer des Göttinger Kreisbauernverbandes, Achim Hübner. Am Mikrofon verabschiedet sich Roman Kupisch und ich bin auch verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung.